HR Info. Bilanz.
Mit Alexander Schmidt. Europa ist wieder da. Das war nicht nur bei der jüngsten Wahl zu spüren mit ihrer deutlich gestiegenen Beteiligung. Europa ist auch in der Wirtschaft ein großes Thema. Gerade in einem Bundesland wie Hessen, das sowohl Weltkonzerne als auch viele kleine und mittelständische Betriebe zählt, die eng mit Kunden und Firmen in den europäischen Nachbarländern verbunden sind, Handel treiben oder im Wettbewerb stehen. Für sie ist dieser Austausch von allergrößter Bedeutung. Wir fragen HR Info Bilanz, wie Sie die Ergebnisse der Europawahl bewerten, wo Sie die Chancen und Risiken in den kommenden Jahren sehen und was Sie gerne anders machen möchten. Mehr als 400 Millionen Menschen waren aufgerufen, das neue Europaparlament zu wählen. Und anders als in den vergangenen Jahrzehnten sind die EU-Bürger diesem Aufruf auch gefolgt. Die Wahlbeteiligung war hoch, die Ergebnisse allerdings völlig unterschiedlich. In Deutschland sind die Grünen der große Gewinner, SPD und CDU die Verlierer, auch in Hessen. Andrea Löffler hat Reaktionen in Wiesbaden gesammelt.
Die Grünen sind derzeit auf einem Höhenflug. Erstmals nach fast 40 Jahren Parteigeschichte bundesweit zweitstärkste Kraft mit 20,5%. Und in Hessen fliegen sie sogar noch höher, mit 23,4%. Mehr als zufrieden ist er deswegen, der grüne hessische Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir.
Wir sind das zweitbeste Flächenland. Wir sind sogar besser im Ergebnis ganz knapp als Baden-Württemberg, als hessische Grüne. Das ist ein tolles Ergebnis. Und trotzdem ist klar, wir bleiben auf dem Teppich, auch wenn der Teppich gerade fliegt.
Auf dem Teppich bleiben soll heißen, den eigenen Markenkern nicht aus den Augen verlieren und den Wählerauftrag ernst nehmen.
Die Leute, die jetzt grün gewählt haben, die wollen ja nicht, dass wir sozusagen weniger grün sind, sondern im Gegenteil. Die wollen mit ihrer Stimmabgabe auch zeigen, dass das, wofür die Grünen stehen, Energiewende, Agrarwende, Verkehrswende, dass das auch wirklich in die Realität umgesetzt wird.
Doppelter Druck also für den hessischen Koalitionspartner CDU. Denn die Grünen haben nicht nur ordentlich zugelegt in Hessen, die hessische CDU hat ihrerseits auch Stimmen verloren. Im Vergleich zur letzten Europawahl im Jahr 2014 immerhin ein Minus von 4,8 Prozentpunkten. Um sich darüber freuen zu können, muss man schon tief stapeln, so wie Ministerpräsident und Hessen-CDU-Chef Volker Bouffier.
Die hessische CDU ist auch bei dieser Wahl klar auf dem ersten Platz. Das war unser Anspruch, das haben wir eingelöst.
In Hessen ist die CDU mit 25,8% immerhin nicht ganz so tief gefallen wie bundesweit. Da konnte sie nur 22,6% der Stimmen holen. Gemeinsam mit der CSU konnte man bei den unter 30-Jährigen nur 13% erreichen, bei den Erstwählern sogar nur 11%. Daran müsse die Union dringend arbeiten, so Bouffier.
Man konnte in den letzten Tagen lesen, nicht nur in den letzten Tagen, dass eine junge Generation den Volksparteien vor allen Dingen den Vorwurf macht, dass wir sie nicht mehr erreichen oder sie uns nicht erreichen. Darüber, glaube ich, müssen wir sehr viel intensiver sprechen.
Viel internen Redebedarf hat auch die SPD. Bundesweit hat sie sich fast halbiert auf 15,8%. In Hessen liegt sie immerhin noch bei 18,4%. Aber der Trend ist derselbe. Der Chef der Hessen-SPD und stellvertretende Bundesvorsitzende Thorsten Schäfer-Gümbel sieht daher tiefgreifenden Klärungsbedarf innerhalb seiner Partei. Die Lage der SPD sei schwierig. Das dürfe man sich nicht schönreden.
Wir sind mit der programmatischen Neuaufstellung nicht durch. Das gilt für viele Fragen. Das gilt für die Frage auch unserer organisatorischen Aufstellung, weil es uns offensichtlich nicht gelungen ist, mit unseren Wahlkampfinstrumenten junge Menschen überhaupt noch zu erreichen. Und das macht uns nicht nur Sorge, sondern erfordert und erzwingt Antworten, wenn man als Partei zukunftsfähig sein will. Und wir haben nicht vor, diesen Anspruch aufzugeben.
Einige der etablierten Parteien haben massiv an Wählerstimmen eingebüßt, andere dazu gewonnen. Die Ergebnisse werden nicht nur in den Parteizentralen diskutiert, auch in den Unternehmen, Banken und Wirtschaftsverbänden. Martin Lück, Chefanlagestratege des US-Vermögensverwalters BlackRock.
Die positive Nachricht ist erstmal, dass die Wahlbeteiligung höher ist. Das ist ja auch durch alle Kanäle gegangen. Und ich glaube, die zweite gute Nachricht ist, dass wir vielleicht in einigen Ländern ein nicht so starkes Abschneiden der Rechtspopulisten gesehen haben, wie viele befürchtet hatten. Beunruhigt hat mich, dass in zwei der wirklich großen Länder der EU und auch Gründungsmitglieder der EU, nämlich Frankreich und Italien, tatsächlich ein Ergebnis gegeben hat, bei dem die Rechtspopulisten stärkste Parteien geworden sind, wenn auch in Frankreich nur mit 1% Vorsprung. aber in Italien natürlich sehr signifikant. Und das ist natürlich ein Schwergewicht, das auch das Handeln innerhalb des Europäischen Parlaments schwieriger machen wird, besonders wenn es dort jetzt zu einem Zusammenschluss der eher rechten Gruppen kommt.
Stefan Schneider, Volkswirt der Deutschen Bank, sagt:
Mit Blick auf Europa bedeutet es natürlich, dass Politik in Europa in den nächsten Jahren sicherlich nicht einfacher wird.
Und das könnte an Italien liegen, dem hochverschuldeten Sorgenkind der Investoren, weiß Martin Lück.
Der Süden, aber auch Italien ganz besonders, haben sich seit der Gründung der Währungsunion 1999 kaum weiterentwickelt. Das italienische Bruttoinlandsprodukt ist nach wie vor kaum höher und es ist noch unter dem Stand von vor der Finanzkrise 2007. Das verarbeitende Gewerbe, die Industrie, gerade in Norditalien, auch ein unglaublich wichtiger Wirtschaftsfaktor und absolut vergleichbar und wettbewerbsfähig im europäischen Kontext, hat seitdem enorm an Output verloren. Wir sprechen regelrecht von einer Deindustrialisierung Italiens. Das heißt, Italien ist einer der großen Verlierer der Währungsunion. Warum? Weil das Land es nicht geschafft hat, im Grunde von der Währungsunion so zu profitieren, dass die Politik entsprechend auch das Land wettbewerbsfähiger gemacht hat und diesen Wettbewerbsdruck, der sich durch die gemeinsame Währung ergab, auch umzusetzen in eine Verbesserung. Das liegt natürlich auch an der Politik und an den vielen verschiedenen wechselnden Regierungen, an der Unfähigkeit und die unter 20 Jahren Berlusconi im Grunde diese Fortschritte hat liegen lassen. Viele, viele Gründe in Italien selbst. Aber der Widerstreit ist deshalb so heftig, weil man natürlich jetzt sich vor diesem Scherbenhaufen wiederfindet. Die Italiener sagen, die Deutschen haben nur ihre Vorteile aus der Währungsunion gezogen. Die Deutschen sagen, die Italiener haben es verschlammt. Und da ist man jetzt und steht da und macht sich gegenseitig Vorwürfe. Was wir jetzt machen müssen, ist eine Lösung zu finden, die Europa insgesamt voranbringt. Und zwar Länder, die davon profitiert haben, wie Deutschland, als auch Länder, die eher in die Röhre geguckt haben, wie Italien.
An dem so ungleichen Paar Deutschland-Italien lässt sich erkennen, welche Spannungen in der Wirtschafts- und Währungsunion vorhanden sind. Stefan Schneider.
Wir haben, als wir uns auf die Europäische Währungsunion eingelassen haben, gedacht, wir hätten eigentlich ein gleiches Verständnis von dem, was Wirtschaftspolitik machen soll, was Geldpolitik machen soll, was Fiskalpolitik machen soll, wie Geld- und Fiskalpolitik miteinander interagieren sollen. Und wir haben jetzt festgestellt, dass es dort auch einen erheblichen Dissens gibt, der natürlich auch durch die jeweilige Situation in einzelnen Ländern, also Deutschland hat jetzt fiskalpolitisch, steht sehr gut da. In Italien, die Schuldenproblematik verschärft sich eher und das sind natürlich die Forderungen entsprechend unterschiedlich. In Deutschland eher stabilitätsorientiert, in Italien jetzt wieder aktuell eine Forderung, dass doch die Europäische Zentralbank Investitionsanleihen der Länder kaufen sollte. Und da sieht man, dass es im Prinzip immer noch nicht den Konsens über die Rollenverteilung von Geld- und Fiskalpolitik in Europa gibt, wie man sich das eigentlich wünschen sollte.
Solange die Zinsen bei 0% stehen, kann ein Land wie Italien seinen hohen Schuldenberg finanzieren, sagt Anlagestratege Martin Lück.
Sollten aber die Zinsen irgendwann mal wieder steigen, ist natürlich dieser hohe Schuldenberg nicht nachhaltig. Und dann müsste Italien dringend stärker wachsen. Entweder würde es stärkeres Realwachstum brauchen oder es würde höhere Inflation brauchen, idealerweise beides. Ist das nicht der Fall, würde es irgendwann dazu kommen, dass man vermutlich, also wenn diese Inflationierung entweder über nominales Wachstum oder wie auch immer nicht funktioniert, dann bräuchte man wahrscheinlich irgendwann eine, nennen wir es mal, Neudefinition des Schuldenstands, mit anderen Worten wahrscheinlich einen Schuldenschnitt. Aber das ist weit, weit in der Zukunft. Bis diese Lösung gewählt wird, wird es sicherlich noch eine ganze Menge andere Versuche geben, sowohl auf der fiskalischen als auch auf der monetären Seite. Und ich glaube auch, dass das eine der Krisensituationen wäre, die dann eine tiefere Integration erzwingen würde.
Eine tiefere Integration hieße, die Mitgliedstaaten der EU wären gezwungen, enger zusammenzuarbeiten. Der französische Staatspräsident Macron hatte dazu bereits konkrete Vorschläge gemacht, sagt Deutsche Bank-Ökonom Stefan Schneider.
Macron war ja eher in Richtung weitere Vergemeinschaftung von Entscheidungen, auch von Budgets. Aus deutscher Perspektive würde man wohl eher sagen, dass man eine ganz klare Differenzierung zwischen dem, was auf nationaler Ebene subsidiär geleistet werden kann und dem, was man besser in Brüssel aufhebt, machen sollte. Und dazu gehört natürlich zum Beispiel ganz aktuell die Handelspositionen oder auch im Bereich Verteidigung. Da ist sicherlich eine stärkere europäische Linie gefragt. Aber also von der deutschen Perspektive aus wird man sich wahrscheinlich nicht damit anfreunden, jetzt alles und vor allem die Finanzierung von vielen Sachen jetzt zu vergemeinschaften.
Mehr oder weniger Gemeinschaft, mehr oder weniger Kompetenzen für Brüssel, das ist die Frage. Und damit ging es auch ums Geld, weiß BlackRock-Stratege Martin Lück.
Was wir auf jeden Fall brauchen, das muss man endlich auch der deutschen Öffentlichkeit sagen, ist, dass wir, solange wir noch keine vernünftigen Strukturen haben, so, die wirklich vergleichbar sind, was die Wettbewerbsfähigkeit beispielsweise angeht, was die Arbeitssysteme angeht, was die Steuersysteme angeht, brauchen wir zumindest für diese Zeit, wo das noch nicht so ist, temporär eine Transferunion. Und wir haben ja eine Transferunion. Diese Transferunion würde aber wahrscheinlich dazu führen, dass Deutschland mehr zahlen muss. Auf der anderen Seite brauchen wir natürlich bessere Mechanismen, die zum Beispiel die Transfers auch daran koppeln, dass die Südländer bzw. die Länder, die jetzt Transferempfänger wären, auch strukturelle Fortschritte machen. Wir brauchen sicherlich eine stärkere Angleichung der Sozialsysteme. Das ist ganz, ganz wichtig, um dieses ständige Auseinanderdriften der Gesellschaften auch zu verhindern, die wir auch dann eben in diesen populistischen Wahlergebnissen reflektiert sehen. Also ich glaube, da sind eine ganze Menge Schritte. Und es sind nicht nur Schritte, die jetzt beispielsweise in der Macron-Agenda niedergelegt wurden, die ja auch aus Deutschland mehr oder weniger verteufelt werden und gesagt wird, das wollen wir nicht, wir wollen hier keine Eurobonds. Nein, wollen wir nicht. Wenn wir eine tiefere Integration wollen, die wahrscheinlich führen wird, das muss man ganz ehrlich sagen, zu mehr Zahlungsverpflichtungen Deutschlands, dann muss es auch mehr gemeinsame Verantwortung geben und jedes Land muss seiner Verantwortung auch gerecht werden.
Doch solange sich große Mitgliedsländer der EU wie Deutschland und Frankreich uneins sind über die weiteren politischen Reformen der Gemeinschaft, solange wird sich wenig tun. Und das vor dem Hintergrund, dass Großbritannien aus der EU austreten wird und die USA und China um Handelsfragen streiten, Zölle anheben und den jeweils anderen behindern. Stefan Schneider.
Das wird natürlich die neue Kommission vor erhebliche Herausforderungen stellen und das Risiko ist wahrscheinlich, dass der Konflikt auf die lange Bank geschoben wird und damit natürlich das Vertrauen gerade der nördlichen Länder in Bezug auf die Regelkonformität der EU-Politik weiter geschwächt wird.
Zumindest in Handelsfragen könnte die Gemeinschaft also Stärke zeigen, so seine Hoffnung. Zölle, Abgaben und sonstige Hürden für den Handel sind insbesondere für die kleinen und mittleren Unternehmen Gift, sagt Martin Lück.
Wir wissen, dass Wertschöpfungsketten heute Grenzen überschreiten. Wir wissen, dass Autoteile, Flugzeugteile etc. mehrmals den Ärmelkanal zwischen dem Kontinent und Großbritannien überqueren, bis sie endgültig gefertigt werden. Wenn man jetzt quasi durch Zölle und durch nicht-tarifäre Handelshemmnisse Sand ins Getriebe dieses Handels wirft, dann erhöht man die Kosten. Und diese Kosten sind im heutigen Umfeld, gerade für Mittelständler, viel schwerer überzuwälzen auf Abnehmer, auf Endkonsumenten und damit würde man diesen gerade natürlich dem Mittelstand schaden.
Der freie Handel ist die Achillesferse gerade der deutschen Wirtschaft, die so stark auf den Warenaustausch ausgerichtet ist. Etwa im Maschinen- und Anlagenbau, in der Automobilwirtschaft oder der Chemieindustrie. Zum freien Handel gehören auch Rechtssicherheit, Pluralismus und zumindest in den überwiegenden Teilen Europas, Amerikas und Asiens demokratische Grundwerte. Die geraten aber auch innerhalb der EU zunehmend unter Druck, mit ökonomischen Folgen, sagt der Chefanlagestratege von BlackRock.
Demokratie kann ja für Regierungen sehr unbequem sein. Ja? Und wir sehen gerade in Osteuropa, dass es für einige, wenn wir zum Beispiel auch die Politik, die Viktor Orban in Ungarn macht, dass auch dort Medien massiv unter Druck gesetzt werden, dass ausländische Denkfabriken des Landes verwiesen werden oder aus dem Land geradezu herausgedrängt werden, dass man sich im Grunde unliebsamer Opposition entledigt. Das ist eine Schwächung der Demokratie und hier muss man natürlich auch sagen, dass das irgendwann ein Wettbewerbsnachteil werden kann, dass irgendwann oder ein Standortnachteil. Bisher sehen wir das noch nicht. Ja, bisher gelingt es immer noch Ungarn auch Arbeitskräfte anzuziehen und dort attraktive Möglichkeiten zu schaffen. Aber irgendwann kippt das und wir wissen, dass Populisten, gerade Rechtspopulisten, nicht an irgendeinem bestimmten Punkt Halt machen, sondern sie wollen immer mehr und irgendwann wird das zu einem Punkt führen, wo es auch in einen Standortnachteil umschlägt.
Noch ist es nicht so weit. Noch sind die allermeisten Länder der Gemeinschaft Demokratien, halten sich mehr oder minder an die Absprachen und sind europafreundlich. Doch wo steht die EU jetzt nach der Wahl? Ökonom Stefan Schneider sagt,
wenn man ökonomisch praktisch anhand der Wirtschaftsleistung festmacht, stehen wir eigentlich gar nicht so schlecht da. Wir haben doch sehr gute Produkte. Wir sind, gerade wenn man Deutschland nimmt, auf den Weltmärkten sehr präsent, aber auch andere europäische Länder. Das Problem ist natürlich, dass wir gerade sehen, dass sich die Regeln, unter denen der Welthandel abgeschlossen wird und stattfindet, doch im Moment massiv verschieben. Zum einen durch sehr interventionistische Politik von dem amerikanischen Präsident Trump, zum anderen schon über die längere Zeit, dass China praktisch unserem doch demokratischen und auf Unternehmertum basierenden Wirtschaftssystem ein staatskapitalistisches entgegenstellt. Und da muss sich Europa positionieren und da ist halt im Prinzip wirtschaftspolitische Macht gefragt. Und da ist natürlich gerade die schwierige politische Situation, macht es Europa halt noch schwieriger, mit einer Stimme zu sprechen und sich in diesem Konflikt als Dritter zu behaupten.
Die Frage wäre also, ob dieser Druck von außen Länder wie Italien oder Ungarn dazu bewegen würde, mit den anderen wieder an einem Strang zu ziehen, zumindest in Fragen des Handels, des Klimaschutzes oder der Migration. Anlagestratege Martin Lück.
Europa steht jetzt da und übt sich in Selbstbespiegelung. Also Europa beschäftigt sich mit sich selbst, hat natürlich auch gewaltige Herausforderungen. Und ich muss es wirklich so deutlich sagen, schwachsinnigerweise sind hier viele unterwegs und sehen in einer Renationalisierung das Heilmittel. Das sind die Rechtspopulisten, die da draußen rumlaufen, wie die Rattenfänger und den Leuten einfache Märchen erzählen. Das ist natürlich Quatsch. Die Lösung, überhaupt Europa wieder nach vorne zu bringen, kann doch nur in einem gemeinsamen Ansatz liegen, weil alle Probleme, die Europa hat, der Rückstand in technologischer Hinsicht mit Blick auf die fortschreitende Digitalisierung, die Klimaproblematik, auch die Migrationsproblematik, all das sind Dinge, die per se nur grenzüberschreitend zu lösen sind. Und wenn jetzt jemand daherkommt und sagt, wir müssen uns hier wieder in Deutschland auf nationale Themen beschränken oder auf italienische oder auf französische, der lügt den Leuten schlicht und ergreifend etwas vor. Und ich glaube, das ist etwas, was wir in Europa dringend realisieren müssen, dass wir nur gemeinsam stark sind.
HR Info. Bilanz.
Zwei große Themen haben die Europawahl bestimmt. Die Migrationspolitik, die nach wie vor höchst umstritten ist, und der Klimawandel, der vor allem die jungen Menschen auf die Straße treibt. Themen, die in den Wirtschaftsverbänden längst angekommen sind. Thilo Brotmann, Hauptgeschäftsführer des VDMA, des Verbands der Maschinen- und Anlagenbauer.
Die Wahlergebnisse in Italien und in Frankreich geben zu denken. Dort liegen Kräfte mit dem Ergebnis vorne, die doch nicht so proeuropäisch eingestellt sind, wie wir uns das wünschen. Deswegen wahrscheinlich auch im neuen Parlament nicht mit hinreichender Werf dabei sein werden. Das ist schade, denn dabei handelt es sich natürlich schon um zwei Länder mit wirtschaftlichem Gewicht.
Genau genommen um die Nummer 3 und die Nummer 4 der europäischen Volkswirtschaften und beide wichtige Handelspartner der deutschen Unternehmen. Wenn sich so viele Menschen von den etablierten Parteien abwenden, ist das eher ein Warnschuss oder ein langfristiger Trend, der auch die Wirtschaftsvertreter beunruhigt? Ulrich Kaspar, IHK-Präsident in Frankfurt und ehemaliger CDU-Landtagsabgeordneter.
Ich glaube, wir haben auch hier in Europa unterschiedliche Entwicklungen. Wir haben in Deutschland immer die Entwicklung gehabt, dass die Parteien, die auf Bundesebene regiert haben, in den Wahlen dazwischen schlecht abgeschnitten haben. Insoweit glaube ich nicht, dass man heute schon sagen kann, wie sich das zukünftig entwickeln wird.
Wie eng sind unsere Unternehmen denn mit Europa verbunden?
Außerordentlich eng. Es gibt keine Region, die international so aufgestellt ist wie Rhein-Main. Das hat sehr viel mit unserem Flughafen zu tun, mit traditionell internationalen Anbindungen, sodass die Unternehmen neben dem nationalen, neben dem regionalen Markt eben auch schon immer den internationalen Markt auf dem Schirm hatten. Und es ist gelungen, dadurch, dass man innerhalb Europas den freien Waren- und Dienstleistungsverkehr hat, vor allem innereuropäisch die Warenströme auszubauen. Das nützt unserer Region und den Menschen, die hier leben.
Thilo Brotmann vom VDMA.
Die Unternehmen lieben Europa, ich darf das so sagen. Wir sind eine sehr exportorientierte Branche, eine sehr mittelständische Branche. Das heißt, wir sind darauf angewiesen auf Freihandel. Wir sind darauf angewiesen, dass technische Regularien standardisiert werden. Und insofern seit der Geburtsstunde der Europäischen Union mit Bauer am gemeinsamen Binnenmarkt, der uns wirklich was gebracht hat und eigentlich letztendlich, wenn man es von der Seite mal sieht, auch fit gemacht hat, später weitliegende Exportmärkte in Asien und so weiter zu erschließen. Da war sozusagen der europäische Binnenmarkt für die KMU das Trainingsfeld. Insofern ist diese Bedeutung, kann gar nicht überschätzt werden, ist richtig klasse.
Ähnlich Klaus Mittelbach, Hauptgeschäftsführer des ZVEI, des Zentralverbands Elektrotechnik und Elektronikindustrie.
Die Unternehmen sind sehr eng mit Europa verbunden. Europa ist unser Heimatmarkt. 60% der Exporte gehen nach Europa, also nicht nach China, nicht in die USA, nach Europa. Frankreich ist da unser wichtigster Markt. Kurz danach kommt Großbritannien. Also Europa ist für die Unternehmen von größter Bedeutung, wenn es um den eigenen wirtschaftlichen Erfolg geht.
Und es sind nicht nur die großen Konzerne, die von der Europäischen Union profitieren, sagt Thilo Brotmann. Im Gegenteil.
Weil große Unternehmen im Grunde immer eine Option haben, auch in einem Land zu produzieren und dort sesshaft zu werden und einen Markt aus dem betreffenden Land heraus zu bedienen. Das können die KMU in der Regel nicht. Sie haben 80% Exportanteil am langen Ende weltweit, sind Hidden Champions. Da ist weder die Managementkapazität noch die finanzielle Kapazität da, um in all diesen Ländern aktiv zu werden. Die sind auf gemeinsame Regeln angewiesen, auf Zuspruch. Und das lässt sich nur organisieren, wenn man in der Europäischen Union als Player gemeinsam auftritt.
Sorgen bereitet den Wirtschaftsverbänden insbesondere die Parole der Rechtspopulisten, ihre jeweiligen Länder zu bevorzugen, gar abzuschotten gegenüber der ausländischen Konkurrenz. Der Frankfurter IHK-Präsident Ulrich Kaspar.
Nationale Abschottung ist gerade für Deutschland sehr gefährlich, denn unsere Stärke ist, dass wir hervorragende Produkte herstellen, die eine große Anerkennung auf dem Weltmarkt finden. Wie gesagt, der größte Teil unserer Exporte gehen aber nicht nach China oder in die USA, sondern in den europäischen Markt. Deswegen leben wir davon, dass wir diese offenen Grenzen innerhalb Europas haben. Und es ist meines Erachtens gegen das nationale Interesse, wenn wir eine nationale Abschottung machen würden.
Klaus Mittelbach.
Nationale Abschottung heißt, die Unternehmen können die Möglichkeiten des Wettbewerbs, des internationalen Wettbewerbs nicht mehr nutzen. Unsere Märkte sind zu größeren Mehrheiten sozusagen im Ausland und nicht im Inland. Und wir leben auch von einer großen Arbeitsteiligkeit. Also es muss nicht alles in Deutschland gemacht werden, aber sozusagen aus Komponenten, aus Einzelteilen entsteht erst dann sozusagen ein Kundenprodukt, wenn es in aller Regel aus Komponenten aus vielen Ländern der Welt besteht.
Thiele Brotmann sagt,
nationale Abschottung ist das Gift für Beschäftigung und Wohlstand. Wir leben davon, dass wir eine Personenfreizügigkeit haben, eine Finanzfreizügigkeit und eine Güterfreizügigkeit, also die wesentlichen Grundfreizügigkeiten, die die Europäische Union gewährleistet. Nur eine weitere Integration des Binnenmarktes, zum Beispiel bei all den Fragen wie eine Cybersecurity, ein Datenrecht organisiert werden kann. All diese Themen lassen sich nur auf europäischer Ebene lösen. Schauen wir in das Thema Klima hinein und werden wir vielleicht mal über eine CO2-Bepreisung reden. Ist völlig absurd, das national zu machen. Das muss europäisch laufen. Und ein Thema, das jetzt nicht für den Maschinenbau relevant ist, aber vielleicht für die Gesellschaft, dass man sich da so viele Armeen und Verteidigungsstrukturen hält, das lässt sich wahrscheinlich auch besser organisieren. Also die wahre Antwort heißt nicht national abschotten, sondern Gas geben und den Binnenmarkt und die Integration fördern.
Ein klares Bekenntnis der Wirtschaftsverbände zu mehr statt weniger Europa, zu mehr freiem Handel statt Beschränkungen, wie sie der Streit zwischen den USA und China oder der Brexit mit sich bringen werden. IHK-Präsident Ulrich Kaspar.
Wir haben nach wie vor die Hoffnung, dass es so etwas mit Großbritannien nicht gibt. Wenn das der Fall wäre, wäre es für die Volkswirtschaften, für die Unternehmen und natürlich auch dann in letzter Konsequenz für jede Mitarbeiterin und jeden Mitarbeiter ein erhebliches Problem, weil weniger Austausch von Waren bedeutet für alle wirtschaftlichen Schaden.
Thiele Brotmann vom VDMA sagt zur Diskussion um Zölle.
Wir sind sehr dafür, als Maschinenbauer die Zölle gänzlich zu reduzieren, auch als EU versus USA diese zurückzuführen. Es ist überhaupt kein Problem, das zu tun. Schwieriger ist es und gleichzeitig auch noch wichtiger sind eigentlich die sogenannten nicht-tarifären Handelshemmnisse. Es ist sehr teuer, wenn man eine Maschine ausliefern muss und an völlig andere nationale Standards anpassen muss. Das erhöht den Basispreis der Maschine um 5-18%. Das alles muss nicht sein, wenn man sich über die Standards hüben und drüben einigt. Klassischer Fall ist natürlich Europa und USA. Da wird aktuell drüber gehackelt, wie man das Problem lösen kann. Perspektivisch gedacht wünschen wir uns natürlich, dass es in Großbritannien gar nicht erst so weit kommt, dass wir solche aufwendigen Verhandlungen führen müssen.
Klaus Mittelbach vom ZVEI.
Nichtsdestotrotz sollte man die Flexibilität von Unternehmen nicht unterschätzen. Die können sich immer wieder auch auf diese Situationen einstellen, aber das Produkt wird am Ende dann auch sozusagen den Preis tragen müssen, der eben durch mehr Bürokratie, durch mehr Hürden auch zustande kommt.
Mehr Bürokratie, mehr Vorschriften führen zu höheren Kosten, sowohl für die Unternehmen als auch für die Kunden bzw. die Verbraucher. Damit sind Fragen, die Europa als Ganzes betreffen, wie es sich etwa im Handelsstreit gegenüber den USA oder China aufstellt, wie es mit Migration und Zuwanderung etwa im Hinblick auf Fachkräfte umgeht, zentral für die Millionen Firmen auf dem Kontinent und ihre Beschäftigten. Europa, die Wahl und was Ökonomen und Vertreter der Wirtschaft dazu sagen, war das Thema in hr-info-Bilanz. Mein Name ist Alexander Schmidt. Wenn Sie die Sendung noch einmal nachhören wollen, dann können Sie das unter hr-info-radio.de.